Die folgende Episode Just Gated wird präsentiert von Little Big Dreams e.V. Little Big Dreams ist ein gemeinnütziger Verein, der ein Waisenheim mit 73 Kindern und Jugendlichen in Kontum, Vietnam unterstützt. Gemeinsam mit regionalen InitiatorInnen und BetreuerInnen verwirklichen sie nachhaltige Bauprojekte und vermitteln persönliche Patenschaften, um das Heim auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit zu begleiten. Mehr Infos unter littlebigdreams.org.
Just Gated, der Podcast mit Shannon Gede.
Und somit ein allerherzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Bim, bim, bim. Soundeffekte bitte hier einfügen. Wie lange haben wir das nicht schon gesagt? Wie lange haben wir das nicht mehr gesagt, muss man ja eigentlich sagen. Sprachfehler ist on point, aber hey, wir hatten eine Sommerpause, wir haben es richtig gut genossen. Das ganze Team ist erholt und startet jetzt in die neue Woche mit der ersten Folge der zweiten Staffel zusammen mit Susanne. Sie hat eine Tochter namens Mina und Mina hat das Down-Syndrom. Und darüber sprechen wir heute in der aktuellen Folge. Es gibt aber auch eine Triggerwarnung, denn wir sprechen auch über Fehlgeburten und Reanimationen. Ansonsten freuen wir uns, euch auch unser neues Instagram-Feed vorstellen zu dürfen. Diese Woche ist begleitet durch aktuellere Postings bzw. auch Postings, die den Fokus auf das Positive in den Geschichten auf jeden Fall mehr lenkt. Und wir nehmen euch sehr, sehr intensiv auch über die Inhalte mit über Instagram von dieser Folge. Und auch am Mittwoch gehen wir um 20 Uhr live mit der lieben Susanne. Und jetzt, ja, geht's erstmal los, direkt in die Folge.
Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
Ihr habt ja schon ein Kind vor der Mina gehabt. Wusstet ihr in der Schwangerschaft, dass sie Down-Syndrom haben wird?
Nein, wir wussten es nicht. Die Mina war eine Traumschwangerschaft, wie meine Frauenärztin damals immer zu mir gesagt hat. Ich war aufgrund von einer Nierenfehlbildung von meinem Sohn auch in einer großen Klinik in Frankfurt in der Pränataldiagnostik, also während der Schwangerschaft mit der Mina. Da wurde aber auch das nicht festgestellt. Auch der Herzfehler, den man eigentlich hätte definitiv sehen müssen, heutzutage wurde nicht gesehen. Und somit war ich bis zur 37. Schwangerschaftswoche der Meinung, ich bekomme ein kerngesundes Kind. Genau. Und in der 37. Schwangerschaftswoche war ich bei, ich glaube, es war die letzte größere Untersuchung. Und wie das so ist, da liegt man ja dann auf so einer Liege und da wird ein Ultraschall gemacht und alles ist dunkel und ich war auch allein an dem Tag da. Und die wurde immer ruhiger und immer ruhiger und immer ruhiger und irgendwann sagte sie so, ja, ich muss mal meine Kollegin rufen und die kam dann dazu und dann ging nur so, ja, wo geht sie jetzt hin? Und dann habe ich kurz gefragt, was ist denn hier los? Und dann haben sie vermutet, dass die Mina einen Herzfehler hat, also ein Loch im Herz, was aber jetzt nichts mit dem Down-Syndrom erstmal für mich zu tun hatte und auch absolut überraschend kam. Ne? Und mein Mann auch damals gesagt hat, hier, google das jetzt nicht und mach dich nicht verrückt und das ist auch überhaupt nicht schlimm, das haben viele, viele Kinder. Und dann bin ich nochmal in die große Klinik in Frankfurt und da kam dann das große Erwachen. Da war dann 50% die Wahrscheinlichkeit, dass zu diesem Herzfehler, der nicht nur ein Loch war, sondern eine komplette AV-Kanaldefekt nennt sich das. Also sie hat keine Herzscheidewand gehabt und auch keine vier Herzkammern, sondern nur eine große Kammer, eben das Thema Down-Syndrom zum ersten Mal aufkam. Also da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder mit diesem Herzfehler das Down-Syndrom haben, die liegt, glaube ich, bei 50%.
Wie konnte das denn vorher so übersehen werden, wenn die Wahrscheinlichkeit auch so hoch dann da schon eingeschätzt wurde?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe diese Frage auch ganz vielen Ärzten dann im Nachgang gestellt, auch dem Kinderkardiologen, der dann dazu gerufen wurde und der in dem Moment auch gar nicht irgendwie wusste, dass ich nicht weiß, dass sie Down-Syndrom hat. Also der hat halt direkt auf dem Monitor geschaut und meinte nur so, ein Trisomie-Kind. Und ich bin damals mit meiner Freundin, die war dabei, ich bin wirklich im Liegen fast ohnmächtig geworden, weil ich war so unter Schock, dass die dann erst realisiert haben, okay, da liegt überhaupt gar kein Verdacht vor, ne? Also es war auch wirklich eine Schwangerschaft, es gab überhaupt keine Anzeichen jetzt, sie war nicht zu klein, ich hatte nicht so viel Fruchtwasser, mein Mann ist halb Philippine und wenn ich mir heute die Ultraschallbilder angucke von ihrem Gesicht, dann ja, dann mutmaße ich, dass ich eventuell das gesehen hätte, wenn ich es gewusst hätte. Aber nein, es gab keinerlei Anzeichen. Und meine Frauenärztin, muss ich fairerweise sagen, hat mich wirklich extra in die Pränataldiagnostik geschickt gehabt, weil sie eben nicht die Möglichkeiten hatte, mit ihrem Ultraschallgerät irgendwelche Fehlbildungen zu sehen. Und ja, wie das halt so ist, die haben sich auf die Nieren beschränkt und haben einfach gar nicht weiter geguckt. Und in jedem Befund, den ich habe, ich habe, glaube ich, 4 Befunde während der Schwangerschaft, steht jedes Mal drin, 4 Kammerblick, einwandfrei einsehbar. Das habe ich so in meinem Hirn, weil sie hatte nie 4 Kammern im Herz und sie hatte auch keine Scheidewand und das hätten die sehen müssen. Sie haben da einfach nicht geguckt. Ja, das ist ein. Sie haben auch bis heute oder auch nach der Geburt, es gab nie wieder ein Gespräch. Also es war niemals jemand da, der gesagt hat, da haben wir was übersehen oder ich mache da auch niemandem Vorwurf, um Gottes Willen, aber ja, ist ein bisschen unglücklich gelaufen, ja.
Hättet ihr das oder hattet ihr ja schon mal den Gedanken, das irgendwie auch anzufordern, irgendwie da auch so eine, ich sag mal, ja, Richtigstellung oder im Nachgang nochmal eine Entschuldigung oder irgendwas? Oder habt ihr mit dem Aspekt einfach abgeschlossen, dass es einfach nicht gesehen wurde, dass das schlampig gearbeitet wurde, so nenne ich es jetzt einfach mal, und habt euch damit abgefunden? Oder seid ihr dann nochmal rechtliche Wege irgendwie gegangen?
Nee, wir sind keine rechtlichen Wege gegangen. Es war auch nach der Geburt, also ich wusste ja dann die letzten 3 Wochen in der Schwangerschaft nicht, ob sie Down-Syndrom hat oder nicht. Man hätte dann tatsächlich nochmal eine Fruchtwasseruntersuchung machen lassen können. Und es besteht in Deutschland auch noch die Möglichkeit, selbst in der 37. Schwangerschaftswoche das Baby, ja, also abzutreiben, sprich über eine, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt, aber die Kinder bekommen dann eine Adrenalinspritze durch den Bauch der Mutter ins Herz. Und bei dem Befund Down-Syndrom inklusive dieses schweren Herzfehlers besteht vor der Ethikkommission die Möglichkeit, dieses Kind dann nicht zu bekommen, egal wie weit man ist. Das wurde uns zwar noch gesagt, aber das war für uns absolut, also da wollte ich gar nicht drüber nachdenken und das habe ich auch gar nicht zugehört. Also das kam für uns absolut nie in Frage. Und die 3 Wochen vor der Geburt waren dann wirklich, vor allem die ersten beiden Wochen nach der Diagnose, waren für mich sehr, sehr schwierig. Ich habe extremst abgenommen in der letzten Schwangerschaftswoche, also wahnsinnig viel. Und irgendwann, dann lag ich aber nachts im Bett und habe mir gedacht, komm, das Baby ist hier drin und wir haben uns so drauf gefreut und jetzt lassen wir einfach alles auf uns zukommen und es kommt, wie es kommt. Entweder kommt sie raus und hat das Down-Syndrom oder sie kommt raus und hat es nicht. Und ja, man hat natürlich trotzdem so eine Hoffnung, ne? Und als sie dann rauskam, ist man ist dann erstmal in so einem Film, dass ich dieses ganze Rechtliche und diese ganzen Möglichkeiten, die wir vielleicht tatsächlich gehabt hätten, dagegen nochmal anzugehen, die waren dann, ja, das war zu viel. Da hätte ich mich nicht mit beschäftigen können. Nee, haben wir nicht gemacht.
Hättet ihr denn die Option angenommen, wäre es früher erkannt worden?
Sie abzutreiben, die Mina? Nein. Also ich sage jetzt hier heute nein. Ich bin aber auch ganz ehrlich, dass ich zu dem Zeitpunkt damals überhaupt keinerlei Erfahrungen mit Menschen mit Down-Syndrom hatte. Ich hatte keinen Bezug dazu. Ich habe arroganterweise natürlich irgendwo gedacht, einem selber passiert das nicht und habe mich damit nie beschäftigt. Bin nicht prinzipiell gegen Abtreibung, das muss jeder für sich selber entscheiden. Allerdings, ja, bin ich heute dankbar, dass ich es nicht wusste. Also ich glaube, dass die Schwangerschaft dann wesentlich belastender gewesen wäre für mich. Klar, man hätte sich in gewissen Bereichen anders vorbereiten können, aber nee, also wir hätten sie nicht abgetrieben.
Dieses gesellschaftliche Bild vom Down-Syndrom, ne? Man denkt ja immer, das ist mehr Arbeit und es schränkt einen ein und es ist irgendwie kompliziert, auch im Familienbild und naja, das betrifft ja einen selbst nicht. Hattest du solche Gedanken oder welches Bild hattest du auch vom Down-Syndrom? Was hast du dir da selbst zusammengeschustert, wie deine Zukunft aussehen wird?
Ja, absolut. Es gibt, ich bin ja ein Kind der 80er und die Verbindung, die ich mit Menschen mit Down-Syndrom hatte, ich sage das jetzt mal ganz platt, waren Menschen, die einen dicken Nacken und mit Zunge raus über die Straße gelaufen sind. Und wie gesagt, man hat sich da nie mit beschäftigt, weil man hatte damit ja nichts zu tun. Bei meinem Mann war das ein bisschen anders. Mein Mann hat sein Zivi in der Behindertenwerkstatt gemacht und hatte dadurch einen ganz anderen Bezug auch zu Menschen mit Behinderung. Und für den war das natürlich genauso ein Schock und schwierig. Und man hat auch wirklich, also sie kam auf die Welt und das ist so ein, man kann es fast gar nicht beschreiben. Sie kam wirklich ganz schnell. Es waren 40 Minuten Geburt oder maximal irgendwie 50. ich wollte sie nicht raushaben, aber ich wollte wissen, was ist mit ihr. Und deswegen, mein Mann sagt, du hast so gekämpft, also dass dieses Baby jetzt rauskommt und wir einfach auch Gewissheit haben über alles. Und ich habe sie ja auch auf normalem Weg geboren. Und sie kam raus und sie haben mir sie erstmal ganz kurz auf die Brust gelegt und wir beide haben uns angeguckt und haben einfach nur genickt. Es hat keiner gesprochen, es hat niemand irgendwie was gesagt. Es war so ein Magic Moment quasi. Und wir wussten beide in dem Moment, sie hat es. Also es hat weder eine Ärztin was gesagt, noch eine Hebamme was gesagt. Es war einfach uns beiden klar. Auch wenn, wie gesagt, mein Mann Filipino ist und sie hatte halt diese breite, platte Nase und sie hat ein bisschen mandelförmige Augen, aber sie hat einfach ganz anders ausgesehen als unser Sohn.
Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
Das Down-Syndrom, auch Trisomie 21 genannt, ist eine angeborene Genvariante, bei der das 21. Gen dreimal statt zweimal vorhanden ist. Menschen mit Down-Syndrom haben meist ein typisches Aussehen und entwickeln sich körperlich und geistig langsamer als Menschen ohne Down-Syndrom. Ihr eher rundes Gesicht hat weiche Züge, die Augen sind schmaler als gewöhnlich und sitzen leicht schräg. Profil und Hinterkopf sind meistens etwas flacher. Menschen mit Trisomie 21 sind häufig auch etwas kleiner als ihre Altersgenossen. Sie haben vergleichsweise kleine, breite Hände und Füße. Im Vergleich zu Gleichaltrigen sind Kinder mit Trisomie 21 meist kleiner und wiegen weniger. Nach der Pubertät nehmen sie manchmal aber stark zu. Menschen mit Down-Syndrom sehen und hören häufig schlecht. Zudem geht Trisomie 21 oft mit einem Herzfehler oder Störungen im Verdauungstrakt einher. Auch das Risiko für Autoimmunerkrankungen ist erhöht. Durch ein schwächer ausgeprägtes Immunsystem sind Menschen mit Down-Syndrom anfälliger für Infektionen, besonders der Atemwege. Auch der Blutkrebs, Leukämie tritt bei ihnen häufiger auf. Frühzeitig diagnostizierte Begleiterkrankungen lassen sich meist aber gut behandeln. Laut dem Deutschen Down-Syndrom-Infocenter kommt alle 3 Minuten ein Baby mit Down-Syndrom auf die Welt. Von der Genvariante betroffen sind weltweit ca. 5 Millionen Menschen. Schätzungen zufolge leben etwa 50.000 Menschen mit Down-Syndrom in Deutschland. Die Lebenserwartung ist in den letzten 50 Jahren stark gestiegen. Menschen mit Down-Syndrom können heute 60 Jahre oder älter werden.
Es war, wie gesagt, wirklich für mich so ein Thema, ich hatte damit nichts zu tun. Und ich hatte natürlich furchtbar Angst, dass es ja auch das Leben meines Sohnes jetzt einschränkt. Ne? Und mein Mann hat immer gesagt, das Down-Syndrom ist nicht das Problem. Das Problem ist diese ganzen Krankheiten und diese ganzen Zusatzdiagnosen, die eben bei vielen Menschen mit Down-Syndrom dabei sind. Und zu wissen, okay, du bist permanent mit deinem Kind im Krankenhaus oder es stehen Operationen ständig an. Und das war eigentlich so unsere größte Angst. Also die Behinderung an sich, dieser Gendefekt, der war erstmal nicht so da. Also es ging wirklich darum, ist sie so schwer eingeschränkt, dass wir nur noch in Kliniken sind? Ist sie so schwer auch geistig beeinträchtigt, dass sie vielleicht überhaupt nichts kann und ich vielleicht auch nicht mehr arbeiten gehen kann? Und war ja auch eine finanzielle Frage. Mein Mann war damals auch noch mitten im Studium. Das war erstmal so das Thema. Und ich habe überhaupt nichts gelesen. Ich wollte auch nichts lesen. Und der Samu war, der hat Studien verschlungen und alles irgendwie darüber aufgesaugt, ne, die erste Zeit. Das war so ein großer Unterschied zwischen uns beiden. Und sie kam ja dann relativ schnell auf Intensivstation. Und mein Mann ist dann raus. Er hat zu mir gesagt, es ist okay, wenn ich gehe. Wir haben direkt da in der Nähe gewohnt und unser Sohn war bei Freunden und ist zu denen nach Hause gefahren. Und die waren natürlich ganz aufgeregt und sie ist da. Und er hat nur Tränen in den Augen gehabt und hat gesagt, so sie ist krank und sie haben sie schon weg. Und die haben natürlich das mal aufgebaut, ne? Und so, ach, das wird alles gut. Und ja, und ich lag dann da erstmal alleine. Den nächsten Tag konnten wir dann zu ihr auf Intensivstation und ich habe nur geweint. Also ich habe die ganze Zeit nur geweint und den Samu haben die Ärzte gleich mitgenommen und mich haben sie in das Zimmer, wo sie lag, und sie lag in so einem Glaskasten und da war so eine ganz junge Krankenschwester und die meinte so wirklich wortwörtlich zu mir, was heulst denn du? Dann habe ich sie so angeguckt und habe ich so gesagt, was will die denn von mir? Ja, was heulst denn du so? Und dann habe ich gesagt, ich habe ein krankes, behindertes Kind zur Welt gebracht. Und dann hat sie nur zu mir gesagt, wenn du wüsstest, wie cool die sind, dann würdest du nicht heulen. Und dann hat sie raus mit den ganzen Kabeln und dem ganzen Zeug und hat mir die einfach zum ersten Mal auf den Arm. Und dann gibt's auch so ein Bild, ne, wenn man das sich heute anguckt, ich gucke die so an, wie als wäre das ein Alien. Und das tut mir heute so weh und das tut mir so leid. Aber das war einfach in dem Moment, war sie für mich, ich hatte einfach Angst vor ihr. Ne? Also es war einfach, okay, was passiert jetzt mit uns, was passiert mit ihr? Ich hatte Angst vor der ganzen Situation und ja, mein Mann hat immer gesagt, wir brauchen sie zu Hause. Wir brauchen den Bezug, wir brauchen, wie sie riecht, wir brauchen, wie sie, ja, wie sie uns anschaut. Das brauchen wir alles, um einfach jetzt weiterzumachen. Und es war auch so. Als sie dann nach 14 Tagen nach Hause kam, dann war sie einfach ein kleines Baby. Und das war wichtig. Ich habe auf jeden Fall von Anfang an eine unfassbare Liebe für sie gehabt, aber ja, es war anders, ne? Es war, die Freude war einfach auch gar nicht da. Also es war jetzt ja, es war so überschattet von so vielen Dingen und dieses normale, du kriegst ein Baby und alle kommen und gratulieren und schickst Fotos und so weiter. Das war erstmal alles einfach nicht da. Sie lag auf Intensivstation, ich konnte da nicht übernachten. Ich habe dann zu Hause wirklich versucht, Milch abzupumpen, weil ich dann natürlich gehört habe, ja, gerade bei Kindern mit Down-Syndrom und ganz wichtig, dass die Muttermilch kriegen, das hat natürlich psychisch alles überhaupt nicht funktioniert, ne? Unser Sohn, der sich jahrelang gefreut hatte oder unbedingt ein Geschwisterchen haben wollte, der durfte nicht hin. Ich habe mich dann am nächsten Tag direkt selbst entlassen, weil die auch unmöglich waren danach. Es hat sich niemand irgendwie gekümmert. Die Kleine lag, wie gesagt, in einem komplett anderen Haus. Ich bin da dann immer, im Winter war das ja, darüber gelaufen. Das hat irgendwie 20 Minuten gedauert. Ich habe dann gesagt, ich brauche hier nicht sein. Ich lag dann mit einer Mutter im Zimmer, die gerade irgendwie frisch ihr Baby bekommen hat. Das lag natürlich auch bei uns und das war psychologisch auch total bescheuert von denen. Und ich dann gesagt, ich gehe nach Hause. Also ich bin schneller hier, wir haben damals in Niederrad gewohnt, ich bin schneller im Krankenhaus, wenn ich jetzt hier dort liege. Und ja, dann kommst du nach Hause und da ist dein Baby nicht dabei, ne? Und ich habe, meine Freundinnen waren da, die haben sich um meinen Sohn gekümmert und die haben auch alles versucht. Und aber das hat alles gefehlt, ja. Und deswegen hat es so diese ganze Euphorie, dieses Mutterseins und sowas hat es komplett genommen.
Hast man sich da auch so ein bisschen die Frage gestellt, wieso ich?
Ja. Du kriegst ja auch diese Fragen gestellt, ne? Es gibt ja genug Leute, die dich fragen, hast du geraucht? Hast du getrunken? Hast du irgendwie, ne? Also ich krieg heute noch die Fragen gestellt, ja, warst du irgendwie krank in der Schwangerschaft? Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, habe ich irgendwas falsch gemacht oder habe ich irgendwas übersehen? Auf der anderen Seite nein, es ist einfach alles, eine Schwangerschaft an sich ist ein Wunder der Natur und auch ein Gendefekt, ja? Es ist ein Zufall, es passiert einfach und klingt jetzt blöd und platt, aber viele würden es vielleicht auch so sagen, sie ist ein Wunder und sie hat sich versteckt 10 Monate oder 9 Monate und sie ist auch eine absolute Kämpferin und sie sollte zu uns, ja, und dieser Prozess, der dauert einfach. Also du bist erstmal in so Selbstmitleid gefangen und in Trauer und Angst und es gibt bestimmt auch Frauen, die von Anfang an sagen, ach, doch egal. Ich bin ganz ehrlich, für mich war das nicht so. Heute ist es egal und es ist gut, wie sie ist. Egal mit wie viel Baustellen und mit wie viel Extraarbeit wir da gerade durchs Leben ziehen. Aber das hatte ich am Anfang nicht. Also diese komplette, ja, ist doch alles egal, das hatte ich tatsächlich nicht. Also ich brauchte meine Zeit, ja.
Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
Benannt wurde das Down-Syndrom nach dem englischen Neurologen John Langdon Down. Früher wurde auch der Begriff Mongolismus verwendet. Er wurde von der ursprünglichen Bezeichnung des Neurologen mongoloide Idiotie abgeleitet. Down vermutete, dass das Syndrom eine Rückbildung zu einem mongolischen Volksstamm sei, wegen der beim Down-Syndrom charakteristischen Gesichtszüge und der Augenform, die an die asiatisch-ethnische Gruppe der Mongolen erinnert. Heute gilt der Begriff Mongolismus aber als diskriminierend und veraltet.
Und auch dieses, dein Mann hat Studien verschlungen und du erstmal nicht, war das so eine Art von Selbstschutz, dass du vielleicht auch nicht wissen wolltest, was da so auf dich zukommt? Oder warum hast du dich da auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob verschlossen zu krass ist, aber ne, ein bisschen abgewendet vielleicht auch davon?
Ja, definitiv. Ich hatte Angst zu lesen, was alles kommt, ne? Und ich muss sagen, wir haben einen sensationellen Freundeskreis. Wir haben Minas Patenonkel, wir haben damals noch in einem Haus gewohnt, die sich auch um unseren Sohn in der Zeit gekümmert haben. Der kam am Tag nach der Geburt zu uns runter, weil seine Frau auch an dem Tag Geburtstag hat. Und da saßen wir unten in der Wohnung und ich war so wie in Trance. Und dann hat er sich so vor mich gesetzt und der ist Fußballtrainer. Und dann sagt er so, hier, wir gehen Tag für Tag. Wir schaffen das alle zusammen und nicht überlegen, was in 6 Monaten ist oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Das bringt alles nichts. Wir machen das jetzt hier Tag für Tag und so fahren wir bis heute. Also wir haben noch eine Zigarette geraucht und wir haben einen Sekt getrunken und haben dann um 12 auch angestoßen auf den Geburtstag von meiner Freundin. Und ich werde das nie vergessen, diese Situation bei uns in der Wohnung. Und ja, das hat dann auch schon irgendwie dazu beigetragen, dass man einfach wusste, okay, wir sind auch nicht alleine. Ne? Es waren auch meine Eltern, es waren alle, auch mein Arbeitgeber damals. Das war Wahnsinn. Ich habe in diesem, also in dem ganzen Bereich, was jetzt Unterstützung und sowas angeht oder auch Akzeptanz, habe ich im persönlichen Bereich nie etwas Negatives erfahren. Nie. Und die Mina auch nicht. Also was ja noch viel wichtiger ist. Ja.
Wie war denn Ihr gesundheitlicher Zustand kurz nach der Geburt und wie hat sich das bis heute entwickelt? Also weil du auch gesagt hattest, du hattest Angst von den Krankheiten, die noch kommen. Wie geht es ihr?
Mina geht es sehr gut. Die Mina hat ein wahnsinniges Geburtsgewicht mitgebracht für Kinder mit Down-Syndrom. Total außergewöhnlich. Die hat fast 4 Kilo gewogen. Was, ja, ich glaube, dass ihr die ersten 6 Monate extremst erleichtert hat. Sie kam dann zwar direkt nach der Geburt auf Intensivstation, war sie 14 Tage ungefähr auch gelegen auf der kardiologischen und hat aber diesen Herzfehler, den sie mitgebracht hat, extrem gut gewuppt. Also das kann man wirklich sagen. Sie hat keine Medikamente bekommen. Sie hat ewig gebraucht, um zu trinken, aber sie hat auch keine Astronautennahrung bekommen oder irgendwas. Wir durften sie nach 14 Tagen mit nach Hause nehmen. Und mit 5 Monaten haben wir dann den OP-Termin in Gießen bekommen für die Herz-OP. Das war ein großer Wendepunkt in unserem Leben, weil ab diesem Zeitpunkt ging es tatsächlich dann um das Leben unseres Kindes, ob Down-Syndrom oder nicht. Das hat dann keine Rolle mehr gespielt und wir haben lange auf den Termin gewartet, wir haben aber auch große Angst gehabt und die erste Herz-OP hat, glaube ich, 16 Stunden gedauert. Die hat sie super, super gemeistert. Die waren alle mega zufrieden. Und leider ist dann aber nach 14 Tagen, also wir wurden sogar schon nach 14 Tagen entlassen, zu Hause ihr Kreislauf komplett zusammengebrochen. Es konnte sich keiner irgendwas erklären. Und ich bin dann mit ihr in die Uniklinik gefahren, also hier in Frankfurt. Und ja, da hat sich ihr Zustand dramatisch verschlechtert von Tag zu Tag und da ist sie dann auch fast gestorben, wurde zweimal reanimiert und wurde dann montags, Gott sei Dank, also es waren nur 4 Tage, aber die ist ja vorgekommen wie Monate, montags morgens, als ich mit meiner Mutter dann da ankam um 7, war schon der Hubschrauber da und da haben sie nach Gießen geflogen und das war das einzig Richtige, was sie machen konnten und da haben sie sie dann erstmal Wochen stabilisiert. Und in der Nacht Deutschland Fußballweltmeister geworden ist und Mario Götze das Tor geschossen hat, haben wir den Anruf bekommen, dass sie sie zum zweiten Mal operieren werden, weil es einfach nicht mehr ging. Und haben dann festgestellt, dass diese rekonstruierte Herzklappe, die sie Wochen vorher gemacht hatten, abgerissen war. Und das konnte man nicht sehen, auch nicht im MRT, nicht vom Ultraschall. Und der ganze Blutkreislauf war dadurch durcheinander und es hätte sie auch nicht mehr lange überlebt. Haben dann operiert, die hatten natürlich vorher schon unsere kompletten Freigaben und alles und seitdem, Klopf auf Holz, ja, geht's bergauf. Sie nimmt Herzmedikamente, sie nimmt Schilddrüsenmedikamente, sie hat ganz, ganz wenig Baustellen. Also die Mina hatte noch nie eine Bronchitis, die Mina hatte noch nie eine Lungenentzündung und ja, mal die üblichen Kinderkrankheiten, ne? Aber ansonsten geht es der Mina sehr, sehr gut. Sie ist ein bisschen kleiner als andere in ihrem Alter, sie wiegt auch nicht so viel. Das sind halt Herzkinder, aber gesundheitlich haben wir, glaube ich, echt Glück gehabt.
Faktencheck. präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
Das Down-Syndrom ist in den allermeisten Fällen nicht erblich. Es entsteht spontan und rein zufällig bei der Zellteilung. Normalerweise haben Menschen in jeder Körperzelle 46 Chromosomen, genauer gesagt 23 Chromosompaare. Menschen mit Down-Syndrom haben ein zusätzliches Chromosom. Das 21. liegt nicht doppelt, sondern dreifach vor. Während der Zellteilung zur Entstehung von Ei- und Samenzelle sollen sich alle Zellpaare trennen und jeweils eigene Zellen bilden. Doch manchmal trennt sich das 21. Zellpaar nicht. Es entsteht also eine Keimzelle ohne und eine mit doppeltem 21. Chromosom. Erst bei der Befruchtung der Eizelle durch das Spermium hat diese Doppelung Folgen, denn jetzt verschmelzen zwei Keimzellen, von denen die eine ein doppeltes 21. Chromosom besitzt. So entsteht eine Zelle mit dreifachem 21. Chromosom, die Trisomie 21. Diese besondere Konstruktion mit 47 Chromosomen wird jetzt bei jeder folgenden Zellteilung weitergegeben. So entwickelt sich ein Kind mit Down-Syndrom. Ein zusätzliches Chromosom stört die genetische Balance. Wachstums- und Funktionsveränderungen sind die Folge.
Wenn du so erzählst mit der Reanimation und sie wäre da fast gestorben, ich krieg da echt Gänsehaut im ganzen Körper, weil ich mir nicht ansatzweise vorstellen kann, wie das für eine Mutter sein muss. Aber würdest du uns da ein bisschen mitnehmen? Was macht das auch mit der Psyche von einem?
Ja, gerne. Also es ist so, ich bin auch so eine... Ich funktioniere immer relativ gut und lange. Und ich muss aber auch mir eingestehen, dass... zwei Jahre nach dem Ganzen auch irgendwo das nicht verarbeitet habe. Also das, was ich gesehen habe auch und auch diese Ängste. Und ich bin eigentlich, glaube ich, wenn ich das mal so von mir behaupten kann, so ein relativ taffer Mensch. Und ich bin auch ein Mensch, der immer irgendwie positiv ist. Aber was das Thema Krankheit angeht, also es ist total bescheuert. Aber wenn jetzt die Mina irgendwie hinfällt und fällt aufs Gesicht, ich krieg sofort Herzrasen. Bei der Kleinen ist es genauso und beim Großen mittlerweile auch. Das war ich vorher nicht. Also man hat einfach Angst und ich habe auch um sie große Angst. Ich weiß, dass sie, wie gesagt, eine Kämpferin ist und ihr Herz ist ja immer noch nicht gesund und vor jedem Termin in Gießen ist mir schlecht und es kam halt auch immer schon mal wieder ab und zu, ja, und eventuell müssen wir doch nochmal operieren und so weiter und so fort. Und die Zeit in Gießen, die war wirklich krass. Also diese Klinik ist sensationell. Ich habe da auch ganz viel gesehen, auch mit anderen Kindern. Wir waren da ja Monate. Und das war wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich glaube, für alle von uns. Mein Mann hat damals in Gießen gerade sein Staatsexamen zum Zahnarzt gemacht, neben seiner Tochter in einem Gebäude. Und sie lag quasi im Sterben. Wie er das geschafft hat, weiß ich bis heute nicht. Ja, es am Anfang auch, wenn du so einen Rettungshubschrauber gehört hast und sowas. Ne, das war dann immer irgendwie, ist dir so in den Magen gefahren. Es nützt aber alles nichts. Wir können uns nicht permanent Sorgen machen. Wir können nicht, das musste ich auch erst wieder lernen, entspannter an gewisse Dinge ranzugehen. Und also ich wünsche das niemandem. Ich wünsche niemandem, dass du dein Kind monatelang im Koma an einer Beatmungsmaschine siehst und einfach nur nebendran sitzt und du bist halt so fucking hilflos. Ja, also du musst vertrauen auf das, was die Ärzte sagen, was mir eine Zeit lang wirklich schwer gefallen ist, darfst die Hoffnung nicht aufgeben und es gab einen Intensivpfleger, der hat die Mina monatelang betreut und der hat immer zu mir gesagt, never stop swimming. Und das ist so mein Satz, da hat er recht, ja. Und in Gießen muss ich auch sagen, die halten sich immer sehr, sehr bedeckt mit ihren Aussagen. Es ist ja ein Herzzentrum für Kinder. Und ich habe die natürlich teilweise gelöchert. Ich so, ja, schafft sie das? Und wie sind die Folgen? Und gibt es Hirnblutungen? Und das. Und die Ärzte waren immer sehr, sehr bedeckt und haben immer gesagt, wenn wir übermorgen noch hier stehen und die Situation ist, wie sie heute ist, dann sollten wir zufrieden sein. Und ja, Geduld. Ne? Das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt keine Stärke von mir. Es war echt eine richtig krasse Zeit und ich möchte die auf gar keinen Fall nochmal irgendwie erleben. Aber es macht dich auch unendlich dankbar und es erdet dich auch extrem, ja.
Würdest du, wenn du sagst, du möchtest das nie wieder erleben, verstehst du dann, dass Menschen sich dann doch für eine Abtreibung entscheiden, wenn sie sagen, sie können das nicht?
Ich verstehe, dass Menschen Angst davor haben. Aber das, was wir jetzt erlebt haben, das ist, also das ist wie, keine Ahnung, ich glaube, 1 zu 77 Millionen passiert dieser Klappenabriss, ne? Also das ist dermaßen unwahrscheinlich. Das sind halt immer diese ganzen Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Und jeder muss ja für sich selber entscheiden, was er tragen kann und was er leisten kann. Aber ich habe auch ganz oft die Aussage gehört, das hast du nur bekommen, weil du es tragen kannst. Nein, ich konnte das vorher auch nicht tragen. Ja, man geht ja einen Weg und man lernt ja auch Dinge. Und ich glaube einfach, dass gerade Kinder mit Down-Syndrom, ich hasse dieses, sind alles Sonnenscheinkinder und so. Nee, stimmt nicht. Ja, die sind auch mal bockig und die haben auch mal keine Lust und die streiten sich und die hauen sich und es ist einfach so, sind Kinder. Und man muss einfach vielleicht allgemein, was jetzt diese ganzen Krankheiten und so angeht, ja, muss man vielleicht einfach so ein bisschen entspannter sein. Wenn deine Tochter mit 15 einen schweren Motorradunfall hat und im Rollstuhl sitzt, dann bist du auch nicht vorbereitet, ne? Also es ist ein ganz, ganz schweres Thema. Und ich, ich würde ja jetzt irgendwie meine Tochter verraten, wenn ich sagen würde, nee, also ich würde auf jeden Fall so ein Kind abtreiben, weil nein, ich würde es nicht tun. Und ich würde auch mit dem Wissen, was ich heute habe, sie definitiv wieder bekommen. Und wir haben immer das Thema gehabt auch, wir haben ja noch ein Kind bekommen, ne? Das war ja immer für andere Leute, boah, bist du mutig? Ich bin nicht mutig. Ich bin überhaupt nicht mutig. Und ich hatte auch extrem Schiss vor dieser Schwangerschaft. Aber ich war in der Schwangerschaft super entspannt. Und ich habe mir wirklich gedacht, klar, ich wünsche mir natürlich ein gesundes Kind, vor allem für das Kind. Aber wenn es jetzt nochmal ein Kind mit Down-Syndrom geworden wäre, dann wäre das halt so. Aber das war ja alles mit dem Wissen, was ich durch die Mina erlebt habe und nicht ohne dieses ganze Wissen. Das darf man halt nie vergessen.
Ja, absolut. Ich hatte mir die Frage auch aufgeschrieben, wie bist du in die dritte Schwangerschaft dann so gesehen reingegangen? Aber mit der Begründung und auch mit dem Wissen, was du dann da hattest und auch wie ich dich einschätze, glaube ich dir das auch, dass du entspannt in die Schwangerschaft gegangen bist.
Also ich habe mich tatsächlich, ich war über mich selbst tatsächlich überrascht. Ja? Also ich habe vorher auch, das kann man auch offen sagen, weil das ist auch ein Tabuthema, ich habe viele Fehlgeburten gehabt. Ich hatte 8 Fehlgeburten und alles dabei, von Eileiterschwangerschaft über Windei, über eine, ja, in der 12. Woche, in der 5. Woche, wie auch immer. Und ich hatte eigentlich auch schon das Thema für mich abgeschlossen und habe mir aber insgeheim irgendwie ein drittes Kind gewünscht. A, wollte ich immer 3 und B, wollte ich ganz gerne auch nochmal so eine Normalität erleben mit einem Baby. Ja, bei meinem Sohn, da waren wir relativ jung. Also ja, nicht Teenager, aber wir waren relativ jung und wir hatten kein Geld und ich musste direkt wieder arbeiten und mein Mann hat gerade sein Studium angefangen gehabt und wir haben auch keine Großeltern hier in der Nähe, die jetzt da irgendwie die Kinder ständig nehmen. Und da war auch alles anders und das war so ein Wunsch von mir einfach. Und die Juno kam tatsächlich zu einem Zeitpunkt, wo keiner mehr mit gerechnet hat. Und ja, vielleicht war es auch das. Ja, es war dann irgendwie, ich habe es geahnt, habe aber bis zur 12. Woche nicht getestet, nichts gemacht. Bin einfach zu meiner Frauenärztin gefahren und habe gesagt, so hier, ich habe seit irgendwie 3 Monaten meine Periode nicht. Und dann guckt sie nur so, kannte mich ja jetzt auch schon viele Jahre und der Ultraschall gemacht. Und ja, da war ein richtiges Baby schon in mir. Und dann war das so ein Moment, wo ich wusste, okay, jetzt wird alles gut. Also da ist jetzt irgendwie alles gut. Und dass es auch noch ein Mädchen geworden ist, das ist für die Mina absolut ein Segen, weil die 2, also ich meine, klar, sie ist 2 und die Mina ist 7, aber die Mina hat natürlich eine Entwicklungsverzögerung. Und die Juno ist auch so ein richtiger Feger und nimmt die so richtig mit in allem. Und das sollte so sein. Das, ja, und auch diese Fehlgeburten sollten sein, dass eben die Juno dann irgendwann kommt. Also, ja, so. Man mag sich vielleicht selber immer irgendwie was schönreden, aber das ist so mein Glaube an unser Leben. Ja, genau.
Hattest du dann auch dir darüber Gedanken gemacht, beim dritten Kind tatsächlich mehr Vorsorgeuntersuchungen zu machen, um Gewissheit zu bekommen?
Tatsache haben wir getan. Allerdings auch von der Frauenärztin aus. Das war ihr auch wichtig, einfach zu sehen, okay, ist organisch alles in Ordnung. Und wir sind dann in Frankfurt waren wir bei einem anderen Arzt, aber bei einem Pränataldiagnostiker. Und der hat uns eigentlich schon in der 12. oder 13. Woche hat er schon uns gesagt, ihr Kind ist gesund. Und ich habe ihn dann so angeguckt und habe gesagt, ja gut, das habe ich schon oft gehört. Das kenne ich ja schon aus der anderen Schwangerschaft. Und dann sagt er nur so, aber wenn Sie besser schlafen können, für sie, dann können wir gerne nochmal einen zweiten Termin machen. Ja, und das haben wir auch gemacht und da war aber auch alles in Ordnung. Ich habe keine Fruchtwasseruntersuchung machen lassen, nein, und ich habe auch keine Nabelschnurbiopsie machen lassen. Ich habe diese ganz normale, in der 13. Woche die Pränataldiagnostik und nochmal in der 24. Woche gemacht. Ich hatte einfach auch das Gefühl, dass alles in Ordnung ist und es gab auch, ja, keinerlei Anhaltspunkte. Die Mina hat ja Mosaiktrisomie. Es gibt ja 4 verschiedene Formen von Trisomie und die meisten Menschen mit Down-Syndrom haben ja diese freie Trisomie 21. Das ist ja diese Zufallstrisomie quasi, die direkt entsteht, wenn die Spermie, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, aber wenn die Spermie in die Eizelle trifft. Und der Fehler passiert dann quasi schon bei der ersten Teilung. Und die Mina hat Mosaik, da passiert der Fehler in der Zellteilung erst später. Sprich, sie hat auch gesunde Zellen. Das haben wir aber auch erst viel, viel später über eine Humandiagnostik in Mainz erfahren, weil die nehmen quasi nach der Geburt, entnehmen die Blut und machen so einen Schnelltest. Und dieser Schnelltest war nie eindeutig. Also es war nie klar, hat sie eine freie Trisomie oder eine Translokation. Das ist eine vererbte Form, die kannst du einfach übertragen. Bist Träger, aber hast es nicht, ne? Und das war uns zum Beispiel wichtig zu wissen, ist einer von uns Träger, weil ist eventuell auch unser Sohn Träger und wie betrifft es ihn dann, wenn er mal später Kinder kriegt, weil das muss er ja selber entscheiden, aber ist er nicht. Also wir haben das alle nicht, das ist eine Mosaiktrisomie und die ist wie gesagt weder vererbt noch ja in unseren Genen.
Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
Man unterscheidet 3 verschiedene Formen der Trisomie 21. Am häufigsten tritt die freie Trisomie mit 3 Chromosomen auf. Man schätzt etwa, dass 96% der Menschen mit Down-Syndrom eine freie Trisomie haben. Dabei haben sie in jeder ihrer Zellen 3 einzelne Chromosomen 21. Sie sind also frei in der Zelle vorhanden. Die Translokationstrisomie ist viel seltener. Bei nur ca. 3% aller Menschen mit Down-Syndrom ist diese Form die Ursache. Dabei ist ebenfalls ein zusätzliches Chromosom 21 vorhanden. Das dritte Chromosom 21 ist fest mit einem anderen verbunden. Ein Mensch mit einer solchen Translokation hat selbst kein Down-Syndrom. Bekommt dieser Mensch Kinder, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese mit dem Down-Syndrom geboren werden. Hier spricht man dann von einer erblichen Form der Trisomie 21. Sie ist allerdings sehr selten. Die seltenste Form ist aber die sogenannte Mosaiktrisomie. Nur 1-2% aller Menschen mit Down-Syndrom haben sie, darunter auch Susannes Tochter Mina. Wie Susanne bereits erwähnt hat, existieren dabei im Körper Zellen mit normalem Chromosomensatz, also 46, und Zellen mit 47 Chromosomen nebeneinander. Das kann zu unterschiedlich starken Ausprägungen des Down-Syndroms führen.
Wie unterscheidet sich denn die Mina von anderen Kindern?
Es ist halt einfach alles ein bisschen später, um das jetzt mal hier kurz und knapp zu machen. Mina ist mit 2,5 erst gelaufen. Die Mina spricht gut für ein Kind mit Down-Syndrom, definitiv. Allerdings hat sie ein Sprachdefizit, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem, wenn sie Geschichten erzählt. Sie vertauscht Laute und Menschen, die sie kennen, die verstehen sie auch super, aber jetzt Fremde oder so nicht. Sie ist motorisch natürlich langsamer in allem. Sie hat, was mir immer so krass leid tut, weil es alle so süß finden, aber es ist eigentlich nicht süß. Sie hat ganz kleine, dicke, kurze Hände. Und das sieht süß aus, aber das ist für sie super schwierig, weil die Motorik dadurch natürlich eingeschränkt ist. Ne? Also versuch mal mit so kleinen, dicken Fingern einen Knopf durch ein Knopfloch zu machen oder irgendwie, selbst manche Schuhe sind schwierig damit anzuziehen. Also das sind so Sachen, mein Lieblingsbeispiel ist, und da müsste ich echt was heulen, weil die Mina hat irgendwie jahrelang versucht zu hüpfen. Also einfach nur aus dem Stand nach oben zu hüpfen. Und da die nicht blöd ist, hat die sich dann irgendwie Bücher geholt, hat sich Bücher auf den Boden gelegt und hat dann irgendwie so einen halben Zentimeter ist sie runtergesprungen. Das war so schwierig für sie. Mittlerweile kann sie das. Und stolz wie Oscar war sie damals, weiß ich noch ganz genau. Und die Mutti hatte natürlich auch so Pipi in den Augen. Das ist halt so bei ihr, sie ist langsamer in allem. Sie ist auch von der Reaktion langsamer, ganz klar. Und ich würde mal sagen, ich hasse diese ganzen Entwicklungsstatistiken und aber sie ist eher so wie ein vierjähriges Kind.
Was für eine Lebenserwartung wurde ihr denn auch von den Ärzten mitgegeben?
Also heutzutage ist es ja so, dass Menschen mit Down-Syndrom deutlich älter werden als früher, weil eben der Herzfehler oder andere organische Erkrankungen relativ gut operiert werden können. Bei ihr ist es so, dass man das nicht so ganz weiß, ob man ihr Herz, also wahrscheinlich muss man es nochmal operieren. Sie wird irgendwann neue Herzklappen benötigen. Das zieht man gerade ganz weit nach, ja, in die Zukunft, weil man nicht möchte, dass sie jetzt während ihrer Wachstumsphase quasi noch mehrmals die Herzklappen getauscht werden, ja, muss. Das ist ja auch eine Riesengeschichte am offenen Herzen. Und ja, unser Kardiologe hat gesagt, also die Medizin, gerade die Herzmedizin, die ist so weit, dass man eventuell in 10 Jahren das sogar irgendwie endoskopisch machen könnte. Und ja, man weiß natürlich nie, ne? Es ist, die Gene sind verändert. Viele Kinder kriegen so eine spezielle Leukämie. Es gibt viele Kinder, die eine Darmerkrankung bekommen, Stoffwechselerkrankungen. Haben wir alles nicht. Gott sei Dank. Somit ist die, ich glaube, so 60, 65 Jahre ist so der Durchschnitt momentan.
Vor was hast du denn jetzt dann am meisten Angst eigentlich? Was könnte sie bekommen, wo du sagst, oh Gott, bitte nicht?
Also ich habe große Angst, dass ihr Herz schlechter wird, weil sie ja auch keine Herztransplantation bekommt in Deutschland. Das ist so mein größter Wunsch für sie, dass sie dieses kleine Herz genauso weitermacht, wie es die letzten 7 Jahre gemacht hat. Und ich hatte große Angst auch am Anfang vor Corona. Bin da jetzt mittlerweile ein bisschen entspannter, weil ich glaube oder auch weiß von unseren Ärzten, dass die Mina ein mega gutes Immunsystem hat und das wahrscheinlich relativ gut wegstecken würde. Wir natürlich ja deutlich vorsichtiger sind als andere mit ihren Kindern. Also wir treffen wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Kreis von Leute und ich will jetzt nicht drauf anlegen, ne? Also daher. Davor hatte ich große Angst und ja, ich habe natürlich auch so ein bisschen Angst, dass sie, wie gesagt, diese Leukämie bekommt. Ich habe da jetzt gerade ein Mädchen, was ich von Instagram kenne, die jetzt auch mit 8 es bekommen hat und ja, das wünsche ich ihr nicht. Ja, also das ist, glaube ich, richtig heftig und ja, also mein größter Wunsch ist wirklich, dass ihr Herz weiter so macht, wie es gerade ist und es nicht schlechter wird und sie damit ganz, ganz alt wird. Genau.
Nervt es dich eigentlich manchmal, dass man das Down-Syndrom sofort sieht? Also man sieht es ja auch an und merkst du dann Blicke oder was stört dich daran und stört es dich überhaupt?
Es stört mich manchmal. Also die Mina, das sagen zumindest die meisten Leute und ich als Mutter sage das natürlich auch, die Mina hat eine unwahrscheinliche Aura und man muss unterscheiden, ne? Sind diese Blicke jetzt negativ oder positiv? Und mein Mann zum Beispiel, der ja deutlich weniger mit ihr unterwegs ist, weil er halt einfach immer arbeitet und so weiter, wie das bei den Papas oft so ist, dem fällt es immer total auf. Ja, da hat jetzt jemand geguckt und guck mal, wie die gucken. Und sag ich so, ja, aber das war jetzt gar nicht irgendwie negativ. Ne? Es gibt, wie gesagt, negativ und positiv. Und am Anfang achtest du da drauf extrem. Und gerade wenn die so kleine Babys sind, glaube ich so im Rückblick, haben das viele gar nicht so gesehen. Also, aber ich war der Meinung, alle sehen das. Und auch damit musst du erstmal lernen, klarzukommen. Genau. Und ja, mittlerweile, es sind witzigerweise echt viel, viel ältere Menschen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Die halt noch so wirklich so extremst gucken und sich auch nochmal umdrehen. Und die Mina gehört jetzt nicht zu den behinderten Kindern, die jetzt irgendwie lautierend irgendwie im Supermarkt läuft oder so, ne? Aber die hockt sich auch mal auf den Boden, wenn die keinen Bock mehr hat und dann steht die nicht auf. Da kannst du dir ja sagen, hier, du kriegst jetzt das. Nein, es interessiert die nicht. Die steht da nicht auf. Und dann hast du natürlich sofort hier Attention. Gut, das machen andere Kinder auch, aber ja, es ist immer so ein, es ist auch so tagesformabhängig. Also es gibt Tage, da denke ich mir so, ja, komm, guck. Und dann gibt's wieder so Tage, ja, da tut's dir schon manchmal ein bisschen weh. Also für sie tut's mir einfach weh, nicht für mich.
Hm. Ja, vielleicht ist das bei älteren Menschen auch deswegen wegen dem, was du auch am Anfang beschrieben hast, von dem Bild, was du von Down-Syndrom auch hattest. Ne, es kann ja auch sein, dass sie dann denken, ja, guck mal, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Kann ja vielleicht auch sein.
Ja, genau.
Dass das
man darf
so negativ
nicht immer
gemeint ist, ja.
Genau, man darf nicht immer so das Negative, ne, nehmen. Ich meine, ich sag das ja auch. ich gucke ja auch. Also ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwie zwei, ich nenne jetzt ein blödes Beispiel, aber zwei Transvestiten neben mir sitzen, da gucke ich ja auch erstmal hin. Und weil es einfach was anderes ist, weil du es nicht jeden Tag siehst. Und aber es gibt halt Gucken und Gucken. Und ich habe das zum Beispiel von meinem Sohn krass gelernt, der ja damit aufwächst und der auch die ersten Jahre viel mit uns in den Therapien waren und im SBZ, wo wir so überall hin sind und zur Lebenshilfe, ne? Und der war ja noch klein, der war 5, 6. Für den ist das auch auf den Down-Syndrom-Sportfestivals und sowas, das ist für den einfach ganz normal. Und für mich wäre das nicht normal gewesen. Und das hat ja auch alles irgendwo einen Vorteil, ne? Und auch für die Mina geht ja in eine Regelgrundschule. Also sprich, sie ist die Einzige in der Klasse mit einer geistigen Behinderung oder mit dem Down-Syndrom. Auf der Schule sind jetzt mehrere Kinder mit Down-Syndrom, aber in ihrer Klasse. Und für die Kinder ist sie einfach ganz normal. Also die kennen sie ja gar nicht anders, ne? Und ich glaube, dass die Gesellschaft einen großen Fehler macht, wenn man Randgruppen allgemein irgendwie versucht, irgendwie, ich sag's jetzt ganz krass, auszuradieren. Weil wir wachsen daran. Also ich bin für mich absolut daran gewachsen.
Das ist ja auch eigentlich so der positive Schluss, den man irgendwie auch rausfassen kann, oder? Was gibt dir das Down-Syndrom? Du bist draus gewachsen, du bist stärker geworden. Was gibt es vielleicht auch der Familie? Und was ist auch das Positive, was Mina sehen sollte?
Ja, weißt du, für die Mina wünsche ich mir einfach, also dass sie ganz platt gesagt nicht ausgebremst wird in ihrem Leben. Also sprich, dass sie wirklich, mein Mann hat immer gesagt, jedes Kind braucht Selbstbewusstsein. Und das ist eines der wichtigsten Aufgaben, die wir haben, unseren Kindern mitzugeben. Aber die Mina, die braucht das 10-mal so viel wie die anderen. Weil es einfach so ist, dass sie immer noch irgendwo in eine Schublade oder in eine Randgruppe gestellt wird. Und das, ja, da kämpfe ich auch für. Also für mich ist es einfach so, ich wünsche ihr einfach, dass sie ganz normal, für sich normal leben kann, egal in welcher Art und Weise das sein wird. Das heißt nicht, dass ich möchte, dass sie studiert, einen Beruf erlernt und irgendwo alleine selbstständig lebt. Nein, wenn sie für immer bei uns bleibt, bleibt sie für immer bei uns. Hauptsache, sie hat das erreicht, was in ihren Möglichkeiten eben steckt oder was sie wollte. Und das ist schon teilweise ein Kampf mit vielen Sachen. Aber ja, sie bereichert halt einfach, ich habe es vorhin schon mal gesagt, sie erdet einen. Es ist, wie habe ich neulich mal einer Frau erklärt, wir leben ja in einer Gesellschaft immer schneller, immer höher, immer weiter, immer besser. Und auch unseren Kindern bürgen wir das irgendwo auf. Und bei der Mina gibt's das nicht. Bei der Mina gibt's das einfach nicht. Bei der Mina gibt's nicht schneller, besser, weiter, höher. Bei der Mina ist das, was sie macht, gut. Und wenn sie etwas Neues lernt, dann lernt sie etwas Neues. Und wir aber auch niemals gesagt haben, ja, wie so viele Kinder, ja, die Mina wird ja niemals lesen können. Mein Mann hat immer gesagt, ey, und wenn sie bis 20 noch nicht lesen kann, wenn sie mit 21 lesen kann, dann kann sie lesen. Wir sagen nicht vorher, sie kann irgendetwas nicht. Wir schauen einfach mal. Und ja, es ist immer wieder ein Prozess und jedes Lebensalter ist auch, glaube ich, irgendwie spannend und anders. Ja, sie ist, also wir könnten uns wirklich unsere Familie ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Sie ist unfassbar liebenswürdig. Sie hat so eine Wärme und sie ist so empathisch für andere, also viel mehr als wir alle anderen vier zusammen. Genauso sensibel ist sie natürlich auch und manchmal tut's mir leid, wenn sie sich nicht so richtig äußern kann, ne, so in ihren Gefühlen und so. Und wünsche ich mir dann einfach, dass es nicht da ist, dass sie einfach genau so ihre Gefühle äußern kann wie wir auch. Aber dann wieder sehe ich, wie krass glücklich die ist und wie dankbar und zufrieden die einfach ist. Ja, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden, ganz ehrlich.
Meinst du, sie weiß, dass sie anders oder in Anführungszeichen besonders ist?
Ich glaube ja. Wir haben ja auch so 1, 2 Freundinnen mit Down-Syndrom, hat sie ja mittlerweile auch. Und sie erkennt auf jeden Fall die Optik. Und was eine Zeit lang oft war, ist, dass wenn wir mit unseren, ich hasse das Wort, aber mit unseren Regelkindern Freunden zusammen waren, dass sie realisiert hat, dass die jünger, aber schneller oder ne, irgendwas besser können. Und das hat sie mir auch dann oft gesagt. Sie hat dann immer gesagt, Emina kann das nicht. hat sie immer gesagt. Und ich dachte, doch, du kannst das schon. Und gerade bei der Kleinen hier, die ja wirklich ein Feger ist, da passen wir gerade auch extrem auf, weil die ist mit ihren 2,5 halt jetzt schon teilweise in gewissen Dingen schneller. Und ich möchte halt einfach nicht, dass sie irgendwie traurig oder frustriert ist. Ne? Davor habe ich Angst. Ich habe große Angst davor, wenn sie wirklich irgendwann in die Pubertät kommt und realisiert, dass sie wirklich anders ist und sich vielleicht wünscht, dass sie normal wäre, sprich eben ohne Down-Syndrom. Wie geht man damit um? Aber Tag für Tag, und das hat alles noch Zeit. Und ja, daher gucken wir dann mal.
Das war unsere erste Folge der zweiten Staffel von Just Gated. Wie gesagt, am Mittwoch gehen wir nochmal live und ansonsten kann ich schon eine Ankündigung für nächste Woche machen, denn da hört ihr dann inklusive meiner Stimme insgesamt 4 Personen in der nächsten Folge, denn wir sprechen über eine Beziehung zu dritt. Polyamore, und ich glaube, es ist sehr, sehr spannend auch zuzuhören, wie die einzelnen Perspektiven sowohl von der Frau als auch von den Männern ist und wie auch die Vorurteile der Gesellschaft sind. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir werden das Thema Down-Syndrom die ganze Woche über begleiten, Facts für euch raushauen, und ich würde sagen, hinterlasst ein Abo auf Instagram, zeigt uns, dass ihr aktiv seid, und wir hören uns nächste Woche.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justgated.com, und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei Just Gated Official auf Instagram rein.
Das war die Neufolge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.
Yuka Radio. Der beste Musikmix für dich. Jeden Tag neu für dich zusammengestellt. Music for you. Music for you. Nur bei Yuka Radio. Alle Infos checkst du online. yukaradio.de